The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 18. Juni.
Wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen.
Der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern.
So, und insofern will ich aber sagen, es macht keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig öffentlich irgendwie sagen, wer was zu tun hat.
Die Parteiführer von CDU und SPD haben eines gemeinsam. Sie sind unbeliebt im Volk und in den eigenen Reihen. Der CDU-Chef Friedrich Merz, sein Name ist nicht minder umstritten wie die SPD-Chefs Bärbel Baas und ja, auch der Lars Klingbeil hat's nicht leicht. Nicht von allen dreien hatte man mehr erwartet, vor allem mehr Erfolg bei den Wahlen. Die Union hat in Baden-Württemberg gegen die Grünen verloren, die SPD in Rheinland-Pfalz ein weiteres Debakel erlebt. Und für die anstehenden Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt, tja, da lassen die Umfragen nichts Gutes erahnen. Bei Unions- und SPD-Abgeordneten ist daher das heißeste Thema nicht die Inflation oder die Rente, sondern es sind die Putschgerüchte gegen die eigene Führung. Das Ab- und Ersetzen der eigenen Parteichefs gehört nun mal zum politischen Geschäft dazu. Der parteiinterne Putsch, tja, ist gewissermaßen die Königsdisziplin der Parteipolitik. Hier also eine kleine Putsch-Historie. Ein wahres Dolchstoßspektakel war im November 1995 im Kongresscenter Mannheim zu besichtigen. Beim SPD-Parteitag wollte sich Rudolf Scharping als Vorsitzender bestätigen lassen. Ja, nach einer Bundestagswahl, die er als Kanzlerkandidat mächtig vergeigt hatte. Bis dahin hatte ihn das Diktum von SPD-Übervater Willy Brandt gerettet. Vergesst mir den Mainzer nicht, hatte Brandt immer wieder gesagt. Aber Rivale Oskar Lafontaine witterte in jenem November 95, Brandt war bereits unter der Erde, seine Chance. Und er trat überraschend zur Kampfkandidatur gegen den blutleeren und von der Niederlage als Kanzlerkandidat gezeichneten Scharping an.
Es gibt noch Politikentwürfe, für die wir uns begeistern können. Und wenn wir selbst begeistert sind, können wir auch andere begeistern. In diesem Sinne, Glück auf!
Lafontaine setzte sich mit 321 Stimmen zu 190 Stimmen schließlich durch. Scharping war damit erledigt. Zwei Tage vor Heiligabend. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1999, brachte die Pfarrerstochter Angela Merkel ihren politischen Ziehvater Helmut Kohl zu Fall. Mit einem Gastbeitrag in der FAZ. Damit besiegelte die damalige Generalsekretärin der CDU das Ende der Ära Kohl. Der Altkanzler war nämlich mit dem Umgang der CDU-Spendenaffäre zur Belastung geworden. Da wurde nicht die Wahrheit gesprochen. Kohl hat im höheren Interesse, wie er sagte, geschwiegen. Merkel schrieb jetzt in der FAZ, Zitat, die von Kohl eingeräumten Vorgänge haben der Partei Schaden zugefügt. Die Partei muss sich zutrauen, in Zukunft auch ohne ihr altes Schlachtross, wie Helmut Kohl sich oft selbst gern genannt hat, den Kampf mit dem politischen Gegner aufzunehmen. Zitat Ende. Tja, das hat gesessen. Das war der Sargnagel auf der Karriere von Kohl, eingeschlagen von der eigenen Ziehtochter. Beim darauffolgenden Parteitag schnappte sich Merkel dann den CDU-Vorsitz. Ein Gruß ging raus an den abwesenden Helmut Kohl.
Wir alle wissen, dass es für ihn nicht leicht ist, das erste Mal seit 1951 nicht an einem Parteitag teilzunehmen. Wir wissen, dass auch ihm die letzten Wochen und Monate zugesetzt haben, auch wenn genauso klar ist, dass es um der Glaubwürdigkeit der Partei willen keine Alternative zu unserem Kurs der Aufklärung gegeben hat und gibt.
Auch Gerhard Schröder, dem großen Reformkanzler Gerhard Schröder, ging es nicht besser. Er war nämlich Kanzler und Parteichef zusammen, aber den Titel des Parteichefs, tja, den war er schnell wieder los, nachdem die Agenda-Reform in der Bevölkerung und vor allem in der eigenen Partei nicht so recht gezündet hatte. Schröder, das immerhin, durfte selbst vorschlagen, dass er den Parteivorsitz doch besser abgibt. Müntefering hatte ihn überzeugt. Tja, Müntefering wurde dann zum zweiten Mal in der SPD-Geschichte Parteichef. Diese Überzeugungsarbeit bei seinem Parteifreund Gerhard hat sich gelohnt, zumindest für Müntefering. Dass Schröder seinen Rücktritt als Parteichef dann selber der Presse vorschlagen durfte, ließ ihm einen Rest von Würde. Geholfen hat es nicht viel. Wenig später ging auch die NRW-Wahl verloren. Schröder flüchtete in die Neuwahl. Das war die Stunde von Angela Merkel. Der neue Vizekanzler hieß Franz Müntefering. Fazit: Parteichef sein ist der heißeste Stuhl in der Politik. Die meisten, die einen Parteichef tagtäglich umgeben, lieben den Putsch mehr, tja, auch mehr als ihren Ehepartner. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Thorsten Töller ist der Kopf hinter Fressnapf. Er weiß ganz genau, was ein erfolgreicher Franchise-Nehmer bei Fressnapf mitbringen muss.
Du brauchst nicht so viel Geld, um so eine Fressnapfbude aufzumachen, wie ich dir liebevoll nenne, ja, sondern du musst brennen für die Sache, du musst auf der Fläche stehen.
Anne Schwedt spricht über den ersten Auftritt des neuen Fettchefs Kevin Walsh und wir hören eine vergessene Perle der Folkmusik, wiederentdeckt für uns alle von Ed Sheeran. Wer Tiere liebt, der kann sich einen Hund kaufen oder auch eine Katze. Oder aber man macht es wie Thorsten Töller und kauft sich 3 Hunde, 7 Katzen, 4 Pferde und 150 Koi-Karpfen. Dieser Mann macht mit seiner Tierliebe, ja und mit der Tierliebe Millionen anderer Menschen, 4 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Thorsten Töller ist der Gründer von Fressnapf. Aus einem kleinen Laden für Tierbedarf im rheinländischen Erkeling wurden 3000 Läden in 15 Ländern. Und heute arbeiten 22.000 Mitarbeiter für das Franchise-Unternehmen. Wie genau hat Thorsten Töller diesen Riesen erschaffen? Und genau das hat er Frank Doppheide, selbst ein Unternehmer, aber einer aus der Kreativindustrie, in seinem MyWay-Podcast erzählt. Das ganze Interview gibt es for Pioneers only auf thepioneer.de. Aber einen sehr interessanten Auszug hören wir jetzt.
Also, lieber Thorsten, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen, auf dem großen Gelände mit den großen Hallen, in dem großen Büro und in dein Leben eintauchen dürfen.
Du, sehr, sehr gerne, Frank. Natürlich.
Also, du bist durch und durch Unternehmer und einer der erfolgreichsten und anders als die anderen. Also, wenn ich dich angucke, dann sehe ich entweder Cowboy-Stiefel oder ne, Sneaker, ist ja klar, dass ich eine Designer-Jeans, du magst Schmuck, du magst tolle Uhren, das Hemd ist offen, du fährst ein sportliches Auto in leuchtend Orange. Das ist anders als die Familienunternehmer, da ist ein bisschen Rock'n'Roll-Star irgendwie auch in dir drin. Was mich jetzt interessiert, lieber Thorsten, damit bist du erfolgreich geworden. Wie hilft das vielleicht im Business?
Na ja, gut, also als ich mit Fressnapf angefangen habe, hat mir damals ja jeder erzählt, die Idee kam ja aus den USA und ich hatte damals meinen Chef gefragt, du, ich will so Tierfutterbuden machen in Deutschland. Und dann hat er gesagt, pass auf, Kleiner, das braucht hier in Deutschland keiner und das wird sowieso kein Erfolg werden. Ich war damals ja 24 Jahre, habe ich natürlich an diese Idee geglaubt und wenn ich für irgendwas brenne, wenn ich an irgendwas glaube, dann will ich es halt auch machen, ja. Bin schon irgendwie ein Macher und dieses dann teilweise auch mal extrovertiert sein oder mal auf der Bühne sein oder auch mal eine klare Sprache zu haben und sich nicht so zu verstecken, ist natürlich was ich auch gelernt habe, weil ich ja keine Kohle hatte und mit Franchise-Partnern in Deutschland angefangen habe, mein Business aufzubauen. Also wenn du so willst, mit dem Geld anderer Leute. Das ist wie ein Sack Flöhüten, ne? Du musst am Ende des Tages, musst du die bespaßen, du musst eine Roadshow machen, du musst die immer wieder motivieren, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Das, glaube ich, habe ich irgendwie, naja, perfektioniert vielleicht nicht. Man kann es immer alles besser machen, aber das, glaube ich, kann ich ganz gut. Und hat so ein bisschen den Satz geprägt, nichts macht erfolgreicher, als andere erfolgreich zu machen. Also wir haben ein tolles System, wo die Franchise-Partner gut Geld verdienen, sich gut als Unternehmer entwickeln können und wir uns als Franchise-Geber aber auch gut entwickeln konnten über die vielen, vielen, mittlerweile ja 36 Jahre.
Also du hast das angesprochen, 24 Jahre, das ist wirklich jung. Wir schreiben das Jahr 1990, da hast du deine erste Filiale in Erkelenz gegründet, das zählt doppelt, Thorsten. Was hast du damals gedacht, was daraus wird?
Na gut, also ich habe natürlich an die Idee geglaubt, ich hatte das in Amerika gesehen. Ich habe also in Phoenix, Arizona PetSmart gesehen, der ja heute auch noch der größte stationäre Händler weltweit ist. Wir sind heute weltweit die Nummer 3. Aber ich habe gesehen, dass es da eben so Supermärkte für Tiere gibt und habe an diese Idee geglaubt. Ich habe immer Tiere gehabt und bin immer mit Tieren groß geworden und habe heute 3 Hunde, 7 Katzen, 4 Pferde und 150 Kois. Also
schon ein paar.
Da ist Fressnapf-Programm sozusagen. Und habe das gesehen, habe daran geglaubt, aber hatte natürlich nicht die Vision, könnte man heute sagen, könnte man sich heute hinstellen und sagen, guck mal, was für eine geile Vision ich vor 36 Jahren habe. Aber das ist natürlich Quatsch. Ich hatte schon die Idee, dass ich so ein paar Läden machen kann und hatte auch die Idee, dass ich überlebe. Es war auch knapp, es war nicht immer sicher, ob ich überlebe. Mhm. Und habe das dann mit Enthusiasmus aufgebaut und ich sag mal, nach einem halben Jahr war ich eigentlich irgendwie pleite. Wusste das nie so ganz genau. Ich habe so bei der Buchführung immer so ein bisschen verspätet auf die Zahlen geguckt und hab's überlebt, habe alles verkauft, was ich hatte. Das war ohnehin nicht so viel. Habe mir 50.000 D-Mark bei meinen Eltern geliehen und habe halt den ersten Fressnapf und dann eben den zweiten, dritten Fressnapf gemacht, wobei ich dann schnell gemerkt habe, ohne Kohle, und ich kriegte auch kein Geld mehr von den Banken, ne? War ohnehin ein Wunder, dass mir eine Volksbank in Erkelenz Geld gegeben hat, würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Habe dann aber gesehen, dass andere Leute das Konzept, was ich da gemacht hätte, irgendwie geil fanden und sagten, Mensch, Thorsten, können wir nicht zusammen solche Buden machen? Der erste Franchise-Partner war ein Studienkollege von mir, der mit mir studiert hatte. Das war am Anfang noch gar kein Franchise-System. Ich war einfach froh, dass wir so ein paar Läden hatten und zusammen auf einer Bierkiste saßen in unserem Laden so einmal im Monat.
Also worauf kommt es jetzt an? So, dann habe ich gelernt, jetzt 5 Jahre, dann ne, war es ein bisschen stabil, 50 Läden. Und dann kommt Stufe Nummer 2. Und worauf kommt es dann eigentlich an?
Also am Anfang bist du Mädchen für alles. Und du ich sag mal, kannst von allem so ein bisschen. Mhm. Ja, und dann wird das Unternehmen größer und dann führst du das erste Mal mehrere Mitarbeiter. Ich habe ja mit 24 angefangen und in dem Job davor habe ich jetzt nicht viel Führungsverantwortung gehabt. Dann lernst du das erste Mal so ein bisschen führen. Ne? Dann hast du Franchise-Partner, in der Regel ja viel älter wie du, die du irgendwie auch bei der Laune halten musst und überzeugen musst von der Idee, von dem Konzept weiterzumachen, zu investieren letzten Endes. Ja, hast dann deine Lieferanten, wo du verhandeln musst, hast dann irgendwelche Banken, weil du doch ein paar Bankgelder auch brauchst. Also das war schon super vielfältig und du lernst dann, ich sag mal so, nach vielleicht 10, 15 Jahren in meinem Fall, dass das Unternehmen größer wurde und dass du mehr und mehr Fachleute, mehr und mehr Spezialisten brauchst. Kannst dir aber die richtig Guten eigentlich auch noch nicht leisten. Ja. Und ich sag mal, dann verwandelt sich so deine eigene Rolle. Du entscheidest noch viel, hast aber schon, ich sag mal, eine gute Geschäftsleitung sozusagen. Während du dann eben weiter wächst, weiter internationalisierst, dann, ich sag mal, die ganzen Wertschöpfungsketten internalisierst. Du nimmst Großhändler raus, nimmst Importeure raus, machst ein eigenes Büro in Hongkong, baust eigene Lager, fängst mit der eigenen Produktion oder mit den Eigenmarken an der Stelle, erweiterst also das Geschäftsfeld entlang der Wertschöpfungskette, der Value Chain. Und das wird immer vielfältiger und du brauchst immer bessere Leute, also work with the best, kannst du jetzt auch vielleicht 15, 20 Jahre später besser bezahlen, ja, und musst dann versuchen, die eben auch zu hüten neben den Franchise-Partner und den vielen, vielen Mitarbeitern. Und dann wird die Rolle schon so CEO-mäßig, ja, und dann irgendwann, ich sag mal, geht das weiter und du gradest up, bis du dann irgendwann vielleicht mit 55 zur Idee kommst und sagst, pass mal auf, jetzt habe ich über 30 Jahre 24/7 rund um die Uhr für den Laden gearbeitet, habe vielleicht die Familie und die Kinder weniger gesehen, vielleicht auch das nächste Upgrade von Leuten, die das vielleicht noch besser können, noch mehr Erfahrung haben, so einen großen Retail-Konzern, der super international ist, besser zu führen, als du das kannst. Und dann suchst du eben einen CEO. Dann musst du aber lernen, loszulassen. Dann gehst du vom CEO zum Chairman oder zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Musst dich eigentlich aus den operativen Geschäften ein bisschen raushalten. Musst auch sehen, dass die Mitarbeiter hier am Campus verstehen, dass du jetzt nicht mehr derjenige bist, der es entscheidet. Trotzdem willst du im Spiel bleiben und willst auch für die Werte und die Kultur des Unternehmens verantwortlich sein. Ne? Mhm. Von daher ändert sich die Rolle und jetzt ändert sich die nochmal als privater Investor, was das Family Office angeht, als, ich sag mal, Boardmember und Investor in Fressnapf. Das sind schon Rollenunterschiede, gerade die letzten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahre, die schon enorm sind.
Du als Franchise-Nehmer, das sind ja eigene Unternehmer, die schließen sich dir an. Der größte Need in allen Unternehmen, die ich immer sehe, ist der Unternehmergeist. alle suchen den Unternehmergeist. Du stellst den irgendwie ein oder kooperierst mit denen. Ja. Woran kannst du den detektieren? Also was sagt dir das? Der kriegt's hin.
Am Ende guckst du dir die Leute an, guckst, ob die hungrig sind, guckst, ob die Tiere lieben, fährst mit denen Auto, guckst dir so an, wie die, guckst an, wie die Auto fahren, guckst an, wie die zu Hause leben und versuchst so ein bisschen die Werte dahinter zu entdecken. Ne? Also fachlich, ob jemand so ein bisschen verkaufen kann und für solche vielleicht so einen Laden führen kann. Das kriegst du schnell raus. Auch bei Mitarbeitern kriegst du schnell raus, ob die fachlich was drauf haben. Du brauchst nicht so viel Geld, um so eine Fressnapfbude aufzumachen, wie ich dir liebevoll nenne. Ja. Sondern du musst brennen für die Sache. Du musst auf der Fläche stehen. Mhm. Irgendwann hast du mehrere Läden, dann bist du auch nicht mehr auf der Fläche. Aber dann, okay, dann weißt du, wie das geht und managst eben dann deine 3, 4, 5, 7, 10 Filialen.
Also reden wir doch mal über den Laden Deutschland und tun jetzt mal so ein bisschen Chief Executive Unternehmer.
Um Gottes Willen.
Also was wären so aus deiner Sicht die 1, 2, 3 Themen, wo du sagst, damit würde ich jetzt mal anfangen und dann wird irgendwie sich schon was bewegen?
Ja, also die Themen liegen ja auf der Hand. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem, ehrlicherweise. Ja, ich sag mal, wir wissen, die Staatsquote ist zu hoch. Wir wissen, die Struktur in Europa ist eine Fehlkonstruktion mit 27 Ländern und ein Einstimmigkeitsprinzip. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Haben wir ja auch immer wieder an Viktor Orban und Ungarn gesehen. Wer braucht in Deutschland 16 Bundesländer mit 16 Parlamenten? Kein Mensch in einer weitgehend globalisierten Welt. Wer hat eine Staatsquote von über 50%? Die könnte auch bei 35 oder 40% liegen. Und damit wären Mittel freigesetzt letzten Endes, damit die Menschen insgesamt weniger Steuern zahlen, ja, und mehr im Portemonnaie übrig bleibt. Und das Problem ist einfach, dass sich die Regierungsparteien nicht auf vernünftige Reformen einigen können, weil sie einfach zu unterschiedlich auf die Dinge schauen.
Meine letzte Frage, lieber Thorsten, ist die Thorsten-Töller-Erfolgsformel, wo du sagen würdest, guck mal, damit habe ich es zumindest mal hingekriegt. Ich glaube, das war mein Programm.
Nichts macht dich erfolgreicher, als andere erfolgreich zu machen. Ich glaube, dass am Ende des Tages du immer dann besonders erfolgreich sein kannst, und die Beispiele sind hier augenscheinlich, wenn du auch andere erfolgreich machst. Also wenn die Franchise-Partner Erfolg haben, dann gönnen die dir auch deinen Erfolg. Mhm. Wenn Lieferanten mit dir erfolgreich sind, dann gönnen die dir auch deinen Erfolg. Und so ist das, ich sag mal, in vielen Bereichen. Ich glaube, gib und dir wird gegeben. Ich glaube am Ende des Tages, dass das vielleicht so der entscheidende Faktor ist, wo viele zu kurz springen und immer nur versuchen, sich selber zu optimieren.
Also, lieber Thorsten, vielen Dank für diese persönlichen, tiefen Einblicke in ein sehr erfolgreiches unternehmerisches Wirken mit noch vielen Jahren, die da kommen. Wir freuen uns und sind gespannt, wenn wir uns wiedersehen und wie die Geschichte weitergeht.
Mensch, du strahlst. Ich hoffe, du hattest Spaß.
Ja.
Ja, sehr gut. Du, ich danke dir.
Vielen Dank.
Frank, danke dir.
Jede Firma ist anders. Andere Mitarbeiter, Chefs, Produkte, Geschäftsmodelle. Nur eines eint sie. Man möchte als Marke klar und eindrucksvoll in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Social Media kann also ein wichtiger Schlüssel sein, genau dafür. Aber wie eigentlich? Wie präsentiert man sich auf TikTok, Insta, LinkedIn und Co.? Wie postet man etwas, das nicht nur die eigenen Mitarbeiter liken? Das alles lernen Sie beim Pioneer Bootcamp Executive Presence in Social Media mit Philipp Jessen, dem Gründer von Story Machine.
Ganz wichtig ist, dass wir uns ganz individuell um jeden Teilnehmer kümmern. Das heißt, wir gucken uns individuell auch jedes Profil an, sprechen mit den Leuten über ihre eigene Strategie, über ihren Tone of Voice, über ihr Wording. Das ist kein Frontalunterricht, wo allen irgendwie das Gleiche gezeigt wird, sondern wir gucken uns ganz individuell jeden Case an und erarbeiten dann die perfekte Strategie, das perfekte LinkedIn-Profil für jeden einzelnen Teilnehmer.
Das alles am 7. Juli auf der Pioneer One. Die Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Viel Spaß.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist Kevin Warsh der Mann, auf den jetzt alle schauen. Das ist der neue Fed-Chef und der ist jetzt erstmals so richtig in Erscheinung getreten. Stimmt's? Anne Schwedt in New York weiß mehr. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, das war heute sein großer Auftritt und der fiel deutlich nüchterner aus, als viele erwartet hatten. Die Fed hat den Leitzins erstmal unverändert bei 3,5 bis 3,75% gelassen, aber gleichzeitig auch signalisiert, für dieses Jahr ist eine Zinssenkung definitiv vom Tisch. Stattdessen ist sogar mindestens eine Anhebung möglich. Im neuen Ausblick sehen knapp die Hälfte der Mitglieder den Zins Ende 2026 höher als heute und die Inflationsprognose wurde klar nach oben gesetzt. Spannend ist auch, wie deutlich Walsh den Kommunikationsstil ändert. Die schriftliche Erklärung ist plötzlich extrem kurz und nüchtern und er selbst hat auch gar keinen eigenen Zinsausblick abgeliefert, weil er diese Prognosegrafik für wenig hilfreich hält, wie er sagt. Seine Botschaft, die Fed will sich nicht mehr festlegen, aber sie ist entschlossen, die Inflation wieder Richtung 2% zu drücken, auch wenn das nach dem Iran-bedingten Energieschock länger dauert. Für die Märkte heißt das, an schnelle Entlastung bei den Zinsen ist vorerst nicht zu denken und man muss sich eher auf ein Höher für länger mit der Option eines zusätzlichen Zinsschritts nach oben einstellen. Die Märkte reagierten mit entsprechenden Verlusten, minus 1% beim Dow Jones, minus 1,2% beim S&P 500 und minus 1,4% an der Nasdaq.
Und dann schauen wir noch auf eine deutsche Aktie. BMW ist stark im Minus, Anne. Was ist denn da bitteschön passiert?
Ja, bei BMW ist es eine handfeste Gewinnwarnung, die den Kurs nach unten zieht. Der Konzern hat seinen Ausblick für dieses Jahr gesenkt und warnt, dass der Vorsteuergewinn deutlich zurückgehen dürfte. Vor allem, weil das wichtige China-Geschäft schwächelt und die Nachfrage in Asien insgesamt hinter den Erwartungen zurückbleibt. Positive Stückzahlen in Europa und den USA reichen laut Management nicht aus, um diesen Einbruch zu kompensieren. Dazu kommen höhere Energie- und Produktionskosten infolge des Iran-Kriegs, die weltweit auf die Kauflaune schlagen. An der Börse kommt das gar nicht gut an. Die Aktie fiel um über 8% auf den tiefsten Stand seit mehr als 5 Jahren. Analysten sprechen von mehr Fragezeichen als Antworten nach der Telefonkonferenz und kürzen ihre Absatzschätzungen für China deutlich ein. Gleichzeitig fehlt vielen Investoren gerade auch die Fantasie, wie BMW in einem Umfeld aus chinesischer Konkurrenz, schärferen EU-Regeln und strukturellem Gegenwind für die Autoindustrie kurzfristig wieder eine überzeugende Wachstumsstory erzählen will. Das erklärt, warum die Aktie trotz eigentlich günstiger Bewertung unter Druck bleibt und auch die ganzen anderen europäischen Autowerte mit nach unten zieht, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass auch in einer digitalen Welt manches in Vergessenheit gerät und umso schöner ist es doch, wenn es jemand wieder neu entdeckt. Manche Schätze liegen nun mal jahrelang verborgen, im Regal, im Keller oder in einem kleinen, lokalen Plattenladen. Und genau dort hat der britische Popstar Ed Sheeran eine dieser verborgenen Perlen entdeckt. In einem unscheinbaren US-Musikshop in Williamsburg in Virginia. Da fiel ihm ein Album in die Hände, The Traveler, aus dem Jahr 1978. Geschrieben und gesungen von Alan Taylor.
Looking for a friend to hide me, looking for a place to stay, but there was no one about that all gotten out, my friends had gone away.
Running in a crowded city, Taylor singt von seinen Abenteuern als Straßenmusiker. Ein Musiker, der die Romantik der Straße mit seinen Songs prägt und besingt, damals vor rund 50 Jahren. Und als Ed Sheeran das Album zu Hause auf dem Plattenteller laufen ließ, da zog ihn diese Musik in ihren Bann. Denn auch seine Karriere hatte an der Straßenecke begonnen. Er postete über seinen Fund bei Instagram, Zitat, ein besonderes Werk in meiner Sammlung, schrieb er. Ein Stück Musikgeschichte, die man im Internet nirgends finden kann, ja, besser gesagt konnte, bis Ed Sheeran es mit seinen 48 Millionen Followern geteilt hat. Da dauert es nicht lange, bis das Label The Traveler online über Spotify veröffentlichte. Die Fans hörten sofort hinein und Alan Taylor erlebt jetzt, Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung, eine neue Welle der Aufmerksamkeit. Heute feiert der 81-jährige Alan also ein spätes Comeback. Dank eines jungen Fans namens Ed Sheeran. Wunderbar.
Thank you.
Ich wünsche Ihnen einen musikalisch kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
For a friend to hide me, looking for a place to stay, but there was no one about there at all.